Ich verstehe das nicht, Herr Pfarrer. Ich habe mein Leben lang immer versucht zu lernen. Und zwar zu lernen von jenen, die es besser können oder die ein besseres Benehmen haben. Was ist halt eigentlich los? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Ihrem Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. Den Eingangssatz hat meine liebe Frau Mooslechner gesprochen. Die Frau Mooslechner ist jene gottgesegnete Dame, die sich erfreulichsterweise um die Buchhaltung hier kümmert. Natürlich wie immer, ohne ein Geld dafür zu kriegen. Herzlichen Dank, wollte ja diesen Namen einfach einmal nennen. Die Frau Mooslechner ist eine tolle Frau. Die Frau Mooslechner ist eine Dame, möchte ich jetzt mal betonen. Ist eine richtige Dame, die kommt immer ordentlich anzogen daher, schaut gut aus, ist jetzt also nicht unmittelbar im Konfirmandenalter, ist schon ein bisschen drüber hinaus. Und die sagt immer, schauen Sie, ich habe mich einfach immer bemüht zu lernen. Was ist denn halt los? Was spielt sie in den Schulen ab? Ich verstehe das nicht. Auch deswegen, weil sie zwei Enkel hat. Sie merken, also sie ist wirklich schon ein bisschen im Konfirmandenalter entwachsen und da auch immer wieder sehr eigenartige Dinge erzählt, die es so gibt in österreichischen Volksschulen für deutsche Zuhörer Grundschule, wo man sie dann auch fragt, warum sagt der Lehrer eigentlich nichts? Was ist eigentlich los? Warum? Ja, weiß man. Ich könnte mir jetzt 100.000 Beispiele geben. Ich summiere es in einem einzigen Punkt hinein. Wer Erziehung, Höflichkeit, allgemeiner Umgang mit Menschen nicht zu Hause lernt, der lernt es in der Schule ganz sicher nicht. Das hat zwei verschiedene Gründe. Der erste Grund ist der, dass wir so viele Schüler in der Schule haben, die absolut keine Erziehung haben, also absolut nicht, dass wir nicht imstande sind, einer Horde das beizubringen. Man zieht sich also dann darauf zurück, dass man ihnen einfach irgendein Wissen vermittelt. Nun, bei mir geht das, weil ich habe so winzig kleine Gruppen, bei mir lernen sie auch noch Erziehung und dafür lieben sie mich. Also das sei auch wieder mal gesagt, sie regen sich am Anfang immer furchtbar auf, wenn ich ihnen beibringe, wie man da sitzt, wie man grüßt und so weiter und so fort. Und dann sind sie unglaublich glücklich, dass es ihnen doch jemand beigebracht hat. Zunächst einmal passiert was ganz was Witziges. Alle tun so, wie wenn sie vollkommen verwahrlost wären. Wie wenn sie noch primitiver wären. Also die Kleidung ist möglichst verwahrlost. Jetzt ist es eh schon weniger geworden, aber da gab es diese Zeit, wo die Buben alle umgrenzt haben mit irgendwelchen Hosen, die beim halben Hintern herumgehangen sind. Das haben sie bei mir genau einmal gemacht. Bei mir hat nebenbemerkt auch keiner Kappel auf. Also, aber ganz sicher nicht. Das kehrt sie nicht. Das kehrt sich ganz einfach nicht. Trotzdem glauben Jugendliche im ersten Moment, sie müssen ein möglichst ja unhöflich primitives Verhalten an den Tag legen. Gestern habe ich einen Podcast gemacht zum Thema, was bringt schon das Spiel zu verstehen? Und gesagt, ja, selbst mein Nussbaum, aber auch Regenwürmer verstehen das einfachste aller Spiele, überlebe und werde fett und vermehre dich. Nun gibt es in der Tat andere Spiele und diese Spiele sind hochkomplexe Spiele und die muss man verstehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, sonst kann man sich in der Welt nicht orientieren. Was wir heute sehen, ist eine allgemeine Verrohung. Eine allgemeine Verdummung und eine Zunahme der Brutalität. Also ganz viele Leute glauben, sie sind cool, wenn sie möglichst roh und brutal auftreten. Einfaches Beispiel, schauen Sie sich irgendwelche großen Wirtschaftstreibenden an, die in aller Ruhe sagen, dass sie dann, was weiß ich, 40.000 Leute entlassen müssen oder wo, weiß ich was, 40.000 nicht, da muss ja General Motors sein. Aber richtiger Großbetrieb und es wird dann einfach gesagt, was das für die Leute bedeutet, weiß man zwar, man gibt aber nicht zu, davon betroffen zu sein. Eine ganz eigenartige Geschichte. Wir werden immer roher. Die allgemeinen Umgangsformen werden immer geringer. Nun ist das ein Symptom. Und dahinter muss etwas stehen. Was dahinter steht, ist eine ganz, ganz, ganz brutale Geschichte. Lernst du es nicht zu Hause von den Eltern, so lernst du es gar nicht. Warum? Das ist ja eigentlich jetzt absolut total dumm. Wir haben offenkundig so und so viele Leute, die aus sehr, sehr einfachen Elternhaus kommen, denen man also eigentlich sinnvollerweise irgendwas beibringen müsste. Heute gerade in meinem Lieblingscaféhaus einen kleinen Disput gehabt mit einer ganz netten Kellnerin, die mir erzählt hat, dass dieses Kaffeehaus verzweifelt danach sucht, einen neuen Kellner oder Kellnerin zu kriegen. Und das geht nicht. weil klassisches österreichisches Kaffeehaus muss der Kellner nicht nur ordentlich servieren, sondern er muss eine bestimmte Ausstrahlung haben. Er muss ruhig sein, er muss höflich sein, er muss einen gewissen Charme schlussendlich haben, weil im Kaffeehaus ist man daheim. Also das ist nicht wie in Deutschland, wo man Kaffee trinken geht, das ist Beiwerk, muss man halt tun. Ein Kaffeehaus ist so eine Verlängerung des eigenen Wohnzimmers und man muss da ganz ein bestimmtes Auftreten haben und das ist praktisch um nicht zu finden. Schwierige Sache. Ganz, 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 ganz schwierige Sache. Das Gleiche findest du jetzt in allen Lehrberufen. Also alle Betriebe suchen wie verzweifelt irgendwelche Arbeitnehmer und zahlen auch gut, um das mal ganz deutlich zu sagen, und kriegen keine, weil die Leute kein Benehmen haben. Also du kannst einfach nicht, ja, nehmen wir ein Beispiel, Autoreparatur, du bringst dein Auto hin und zahlst dann da was weiß ich, 800 Euro und für die 800 Euro soll nicht nur repariert sein, sondern du hast einfach ein Recht darauf, halbwegs höflich behandelt zu werden. Und wenn halt der Lehrling, der kann so gut sein oder der Gesell im Auto reparieren, wenn der gleichzeitig ein Benehmen hat wie, ich weiß nicht was, ein Hundenangriff, dann ist der arbeitslos. Jetzt möchte ich Ihnen was erzählen. Ich war ja mal viel jünger, jetzt bin ich ja gleich 50 und da war ich viel jünger, da habe ich studiert. Und da haben wir zum ersten Mal etwas gehört von der Dependenztheorie. Die Dependenztheorie kam damals aus Lateinamerika her. Dort haben Wirtschaftswissenschaftler diese entwickelt. Sie besagt eine ganz, ganz einfache Grundaussage. Es gibt immer ein Zentrum und es gibt ein Umfeld. Eine Peripherie oder altösterreichisch einfach gesagt die Provinz. Und es gibt eine ganz eindeutig in der Wirtschaftswissenschaft noch weisbare Situation. Aller Reichtum strömt ständig von der Provinz ins Zentrum. Sieht man zum Beispiel ganz wunderbar in Ostdeutschland, wo es anscheinend ganze Gebiete gibt, wo die jungen, gebildeten und energiestarken Menschen fehlen. Die sind alle nach Westen gegangen, sind, was weiß ich, wo die sind, keine Ahnung, in Hamburg, in Köln, in München und so, arbeiten dort, erreichen dort was und ganze Landstriche verarmen. Dann merken wir jetzt schon eines, Verarmung ist nicht nur ein Phänomen des Geldes, sondern ein Phänomen seelischer Fähigkeiten. Ganz extreme Peripherien, ganz extreme Provinzen zeichnen sich dann dadurch aus, dass keiner eine Schulbildung hat, dass die Selbstmordrate steigt, dass die Anzahl psychosomatischer Erkrankungen explodiert und alle sitzen irgendwie dumpf da und tun nichts. Das darf ich sagen, als Pfarrer in einem Gebiet, das die höchste Selbstmordrate Österreichs hat, das ist der Pongau. Gott sei Dank sind die Evangelischen davon nicht betroffen, aber die Einheimischen sind davon in katastrophaler Art und Weise betroffen. Also Einheimische sind einfach katholisch. Es gibt kaum einen einheimischen Evangelischen oder Moslem oder sonst irgendwas. Die Einheimischen sind einfach katholisch. Und dieser Pongau ist die Provinz, der Provinz Salzburg-Stadt ist nur ein Zwischenstopp zwischen München und Wien. Das heißt, Salzburg als Ganzes ist Provinz und der Pongau ist noch einmal die Provinz der Provinz. Und da sieht man das auch ganz wunderbar, wie der Reichtum weggeht. Darf ich Ihnen sagen, von den vielen, vielen Maturanten, die ich hatte, die jetzt alle irgendwo Gemeindevertreter sind, nebenbei bemerkt, brave Leute, habe ich nach 20 Jahren genau 4 Leute noch da. Alle anderen sind nach Wien gegangen, sind nach Graz gegangen, manche sind, wo so als Ivo auf der Welt, auf jeden Fall in den Zentren drinnen, verdienen dort gut, machen dort was, rühren dort um. Ja, und wir haben das furchtbare Problem eines permanenten Aderlasses. Also manche kommen Gott sei Dank zurück, wenn sie Kinder haben oder so irgendwas, aber es sind ganz, ganz, ganz wenige. Das heißt, die Peripherie verarmt. Nun haben wir damals vor 20 Jahren einen ganz, ganz genialen Professor aus Frankreich da gehabt, der hat eine Woche lang Gastvorlesungen gehalten, stammte von der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Südfrankreich im Montpellier und hat uns da erzählt, was sie in Zusammenarbeit Evangelisch-Theologische Fakultät und Wirtschaftsfakultät für Zukunftsprognosen haben. Und da gab es jetzt einen Begriff, der gehört eigentlich nicht zur Dependenztheorie dazu, der wurde ergänzt, der nennt sich Abkopplung. Abkopplung ist eine ganz tolle Geschichte. Zuerst wird die Peripherie immer ärmer, ärmer, ärmer und irgendwann einmal ist die so arm, dass sie völlig uninteressant wird. Also die wird dann abgekoppelt. was weiß ich, schauen Sie in irgendeinen Sahara-Staat hinein wie Mali, Niger oder Tschad und dort merkst du dann, was Abkopplung ist, Ausnahme Tschad, Tschad haben sie Öl gefunden. Und plötzlich wurde er nicht mehr abgekoppelt, sondern da war jetzt plötzlich ein Interesse da, weil die haben was. Dort wird jetzt das ganze Erdöl in die Zentren weggeschafft, aber solange das noch dort ist oder irgendwo von dem Erdöl noch dort ist, ist dieser Staat interessant. Andere Staaten, die irgendwo in der Sahara drin liegen, interessieren schlicht und ergreifend keine Sau. Die sind abgekoppelt, die können dort verhungern, verdursten, sonst was, ist uns wurscht. Also uns Christen natürlich nicht, aber der Weltwirtschaft ist es einfach wurscht, weil dort auch zu wenig Leute sind. Also du kannst dort nicht einmal eine billigst Textilfabrik hochziehen, weil dort sind zu wenig Leute. Also du hast da keine Arbeitskräfte, du hast gar nichts, sind abgekoppelt, verhungert. Ja, so ist es. Und jetzt hat man dann angenommen, dass die Sache sich so vollziehen wird, dass sozusagen nur Europa und die USA sind dann das Zentrum und der Rest der Welt verhungert. Und jetzt passiert etwas Witziges, das nennt sich dann Globalisierung. Plötzlich läuft es ganz, ganz anders. Nein, China wird industrialisiert, Indien wird industrialisiert, Lateinamerika rennt die Wirtschaft und du findest jetzt etwas ganz anderes. Es wird nicht geografisch abgekoppelt, sondern es wird sozial abgekoppelt. Sagen wir uns ganz ehrlich, in Österreich und in Deutschland, Deutschland ist uns immer 20 Jahre voraus, werden etwas einfacher strukturierte Menschen nimmer braucht. Deren Arbeit wird schlicht und ergreifend A. von Maschinen, B. vor allen Dingen von irgendwelchen viel billigeren Arbeitskräften irgendwo erledigt. Die werden nicht braucht. Also das ist, ja, wer nur die Hauptschule in Deutschland hat, höre ich immer wieder, ist einfach uninteressant geworden. Der ist einfach abgekoppelt, beziehungsweise wird gerade abgekoppelt. Das ist der eigentliche Hintergrund, warum man die Schule jetzt den Leuten nichts mehr beibringt, in Bezug auf Verhalten, aus dem ganz, ganz einfachen Grunde, weil diese Personen uninteressant sind. Sie sind abgekoppelt, in Deutschland kriegen sie dann ein Hartz IV, solange sie halt der Staat das leisten kann, und so in der Heim sitzen und RTL 2 schauen. In RTL 2 wird ihnen dann wiederum primitivste seelische Pornografie vorgespielt, Big Brother, aber was noch viel, viel ärger ist, und dort wird's dann wirklich hammerartig, solche Grauenvollsendungen aller, zum Beispiel die Supernanny. Eine Frau kommt in eine vollkommen sozial, seelisch verarmte Familie, völlig devastiert, und die ist dann eine Woche dort oder zwei Wochen, und dann ist plötzlich alles gut. Also du merkst auch diese Leute, die seelisch komplett verarmt sind, die abgekoppelt sind von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, von der seelischen Entwicklung, die werden ganz einfach mit so einem Zuckerstickerl schaut, da kommt jemand für zwei Wochen und dann muss schon wieder passen, abgespeist. Das funktioniert natürlich jetzt alles nicht. Gibt da noch ärgere Sendungen wie die strengsten Eltern der Welt. Da werden irgendwelche vollkommen seelisch zurückgebliebenen Kinder irgendwo hingeschliffen, bleiben dort 5 Tage und dann haben sie gefälligst gesund zu sein. Lächerlich. Lächerlich. Verhöhnend. Das möchte ich jetzt sagen. Verhöhnend. Das ist Verachtung den Abgekoppelten gegenüber. In 5 Tagen ändert sie gar nichts. Nix, absolut nichts. Das sind alles langwierige Prozesse und diese Leute sind es der Gesellschaft nicht mehr wert. Ja, wir sehen das Ganze also im Musterbeispiel des deutschen Senders RTL 2. Hier wird der abgekoppelten Gesellschaftsschicht vorgespielt, das ist schon okay, dass ihr vollkommen verblödet und vollkommen verroht seid. Seelisch verblödet, seelisch verroht seid. Interessanterweise haben sich die Prognosen der Abkoppelung von ca. 20% bewahrheitet. Sie sind nur nicht so eingetreten, was man vor 25 Jahren geglaubt hat, als regionale Abkopplung, sondern sie sind eingetreten als die Abkopplung seelisch vollkommen devastiert, verarmter Menschen, die leben unter uns und werden da mit so irgendwelchen Beruhigungstabletten, siehe Hartz IV, siehe arbeitsloses Grundeinkommen, siehe RTL 2, siehe Internetpornografie, sonstigen Blödsinn, abgespeist und Ruhe ist. Und jetzt, was ist der Punkt? Das ist das Spiel. okay, das ist das Spiel, wir brauchen diese Leute einfach nicht mehr. Gut, jetzt einen herzlichen Gruß an den lieben, lieben Hörer der Hauptschule in Deutschland, der mir dauernd schreibt, der mir wunderbare Sachen schreibt. Die letzte E-Mail von ihm, die ich gekriegt habe, wird jetzt einmal Grundlage seines ganzen Podcasts. Und der anders ist. Und siehe da, plötzlich sind auch seine Schüler anders. Plötzlich rührt sie was. Plötzlich verändert sich etwas. Was macht der Mann? Der macht nichts anderes, außer seelischen Reichtum erzeugen. Ist ein Christ. Okay? Das ist Christentum, meine Lieben. In Wirklichkeit, ganz, ganz primitiv ausgedrückt, es kommt zu einer Zunahme seelischen Reichtums. Und dann finden die Leute plötzlich aus dieser unglaublichen Verrohung heraus. Erst in diesem Moment sind sie dazu imstande, auch wirtschaftlich ihre Armut zu verlassen. Zuerst muss ein gewisses Mindestmaß seelischen Reichtums da sein, damit ich die wirtschaftliche Armut, die wirtschaftliche Abkoppelung überwinden kann, wirklich über einen Graben springen kann, auf jene Seite der Gesellschaft, die noch gebraucht wird. Damit ist auch vollkommen klar, was Aufgabe sein muss der evangelischen Kirche. Wir müssen Leuten endlich wieder seelischen Reichtum geben. Wir müssen ihnen erklären, hier ist der Reichtum, hier ist der Schatz der Seele. Wenn ihr hierher kommt, dann bekommt ihr Reichtum. Dann bewegt sich etwas, dann verändert sich etwas in euch, dann habt ihr die Möglichkeit, eure furchtbaren, bedrückenden Lebensverhältnisse zu verlassen. Und als allererstes muss man ihnen ganz einfach sagen, so wie ihr lebt, das ist bedrückend, das ist seelisch verarmt, das ist seelisch verwahrlost. Genau in diesem Moment können wir, und das ist etwas, was nur wir können, wir Christen, die Abgekoppelten wieder hineinholen in die Gesamtgesellschaft. Das ist unser Auftrag. Denn schließlich spricht unser Herr Jesus Christus, was ihr einem dieser Kleinen getan habt, das habt ihr mir selbst getan. Einen gesegneten Abend euch allen.